Bevor es mit der Folge losgeht, ein Hinweis an euch. In dieser Episode, da geht's um Partnerschaftsgewalt. Speziell um Gewalt gegen Frauen und teilweise auch mit expliziten Beschreibungen. Wenn ihr das nicht gut hören könnt, dann hört lieber eine andere Episode von Eine Stunde Liebe. In der letzten Zeit, da haben wir zum Beispiel darüber gesprochen, ob man sich von einem Chatbot Beziehungstipps holen sollte oder warum manche Menschen trotz sexueller Freiheit lügen.
Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde Liebe. Mit Anke van de Weyer.
Es kann eine Freundin sein, eine Arbeitskollegin, eine Nachbarin, eine Kommilitonin, die von Gewalt in einer Beziehung betroffen sind. Oft bekommt man das vielleicht auch gar nicht mit, weil Betroffene sich schämen oder auch, weil Gewalt oft subtil stattfindet und gar nicht unbedingt körperlich sein muss. Fakt ist, wir haben in Deutschland ein massives Problem mit Partnerschaftsgewalt. 2022, da war jeder sechste Fall in der Kriminalstatistik ein Fall von Partnerschaftsgewalt. Die Dunkelziffer, die dürfte da noch deutlich drüber liegen. Und fast jeden dritten Tag, da wird in Deutschland immer noch eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner ermordet. Und trotzdem ist Femizid in Deutschland kein eigener Straftatbestand. Mit Frauen, die von Partnerschaftsgewalt betroffen sind, arbeitet Asha Hedayati zusammen. Sie ist Familienrechtsanwältin und Autorin und sie hat auch ein Buch zu dem Thema geschrieben. Das heißt Die stille Gewalt, wie der Staat Frauen allein lässt. Asha sagt, bei der Gewaltprävention, da müssten wir viel früher ansetzen, als die Betroffenen zu ermutigen, sich vom gewalttätigen Partner zu trennen.
Eigentlich müssten wir die Bedingungen schaffen, dass Betroffene gar nicht erst in Gewaltbeziehungen landen, beziehungsweise wirklich frühzeitig rauskommen. Wenn die Betroffene zu mir ins Büro kommt, sage ich ihr gar nicht, du musst dich jetzt sofort trennen, sondern ich berate sie zu ihren Möglichkeiten. Aber ich möchte, dass sie den Raum hat, selbstbestimmt zu entscheiden.
Wie von Gewalt betroffene Frauen von Staat und Justiz behandelt werden und warum es hier wirklich nicht um individuelle Schicksale geht, sondern um ein systematisches Problem, das gucken wir uns in dieser Episode an. Und ihr hört auch noch von einer Person, die ihren Ex angezeigt hat und die sagt, mit dem Wissen von heute wüsste ich nicht, ob ich mir das alles nochmal antun würde.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Wenn es darum geht, sich von einem gewalttätigen Beziehungspartner zu trennen, dann hört man ja auch oft schon mal, also dieser Zeitpunkt der Trennung, der ist für die Frau am gefährlichsten. Also dann ist zum Beispiel die Gefahr, getötet zu werden, besonders hoch. Ich wollte von Asha wissen, was sie aus ihrer Erfahrung als Familienanwältin dazu sagt. Also ob wirklich so dieser Trennungszeitpunkt am gefährlichsten ist.
Trennungssituationen sind definitiv ein Hochrisikofaktor für Femizide. Das muss nicht unbedingt direkt nach der Trennung sein. Es kann auch tatsächlich erst irgendwie 1-2 Jahre später sein, weil wir auch wissen, dass Femizide entgegen der häufig medialen Darstellung ziemlich gut geplant sind. Also eben gerade nicht irgendwelche, in Anführungszeichen, emotionale Verzweiflungstaten.
Oder so Affekttaten oder sowas.
Affekttaten oder eben, in Anführungszeichen, Familiendramen. Oder eben all das, was so bagatellisiert wird, auch durch die mediale Berichterstattung.
Du hast ja eben auch schon darüber gesprochen, dass Menschen, die von Gewalt betroffen sind, dass denen quasi sehr stark die Verantwortung dafür übertragen wird, sich selber aus dieser Situation zu entfernen. Und du beschreibst in deinem Buch den Weg aus der Gewalt ja auch als einen einsamen Weg. Ich habe mich gefragt, wie kann man denn vielleicht andere Leute, Vertrauenspersonen zum Beispiel mit einbeziehen, sodass es für einen selber aber noch sicher ist. Weil es ist ja dann irgendwie schon gefühlt so der schmale Grat zwischen man weiht Leute ein und der gewalttätige Partner bekommt dadurch, dass man andere Leute dazu holt, dann ja vielleicht auch irgendwie was mit.
Also ganz problematisch ist ja vor allem, dass Gewaltbetroffene häufig schon eine ganze Weile vorher vom Partner isoliert wurden. Also, das ist auch eine psychische Form der Gewalt, ne, die Isolation. Das heißt, sie verlieren nach und nach ihren Freundinnen, Bekanntenkreis und machen quasi fast nichts mehr ohne den Partner. Und das hat zur Folge, dass sie dann, wenn sie sich trennen möchten, in der Regel kein Unterstützungsnetzwerk mehr haben. Und das ist unheimlich schwierig dann für die Betroffenen, weil sie eben nicht nur UnterstützerInnen verlieren, sondern auch ein Korrektiv von außen. Also da fehlt irgendwie dieser Spiegel, der, also die Freundin, die ihr sagt, Moment mal, das, was du erlebst, das ist nicht in Ordnung. Oder deine Wahrnehmung ist richtig und das, was er tut, ist falsch. Weil sehr häufig die Betroffenen auch immer wieder hinterfragen, ob sie nicht vielleicht schuld sind an der Gewalt. Und daher ist es total wichtig, dass es ein UnterstützerInnen-Netzwerk gibt. Und die Betroffenen sind dann auch, wenn der Leidensdruck wirklich so groß ist, dass sie raus wollen und können, dann ist es häufig so, dass sie eben zum Beispiel die Nachbarin ansprechen oder sich darüber freuen, wenn die Nachbarin sie mal anspricht. Oder Arbeitskolleginnen oder LehrerInnen oder so. Ja, das sind dann ganz wichtige Ansprechpersonen, die sehr unterstützend sein können auf dem Weg raus aus der Gewaltbeziehung.
Das heißt, man kann sich da vielleicht auch so ein bisschen davon entfernen, dass es irgendwie immer enge Freundinnen, enge Freunde sein müssen und sowas?
Ja, da sind andere Personen, haben da wirklich viel Macht, da auch guten Einfluss auf die Betroffene zu nehmen, beziehungsweise sie einfach zu unterstützen, ihr zu helfen, sie zu begleiten. Das müssen keine Freundinnen sein.
Ich kann mir sogar auch vorstellen, dass Außenstehende vielleicht jetzt die Beziehung nicht so gut kennen, aber theoretisch auch nochmal ja so einen nüchterneren Blick auf die Beziehung haben, ne? Also, dass da zum Beispiel dann auch keine Empathie für den Täter da ist, weil man den überhaupt nicht oder nicht so gut kennt und der dann einen auch nicht einlullen kann und sowas, ne? So nach dem Motto, hey, ich bin doch gar nicht eigentlich so, das war doch nur ein einmaliger Ausrutscher und sowas. Und mal ein paar Zahlen jetzt dazu, wie massiv das Problem mit der Partnerschaftsgewalt in Deutschland ist. 2022, da sind fast 160.000 Menschen Opfer von partnerschaftlicher Gewalt geworden. Das ist ein Anstieg von fast 10% im Vergleich zum Vorjahr. Die Opfer, die sind zu 80% Frauen und zu 20% Männer. Bei den Tatverdächtigen sind ein bisschen über 78% männlich und knapp 22% sind weiblich. Und das ist aber nur das Hellfeld, ne? Also die Fälle, die überhaupt bei der Polizei gelandet sind. Die Dunkelziffer, habe ich ja eben auch schon gesagt, die dürfte deutlich höher liegen. Und dazu kommt auch nochmal, angezeigt werden laut einer Studie des Bundeskriminalamts von 2020 nur knapp 4% der Fälle von körperlicher Gewalt in Partnerschaften und bei sexualisierter Gewalt in Partnerschaften, da sind sogar nur 0,6%, die überhaupt zur Anzeige gebracht werden. Dass das so wenig ist, das kann total unterschiedliche Gründe haben. Und wir schauen uns gleich mit Ascha auch nochmal an, welche Rolle der Blick der Justiz auf Beziehungen und Beziehungsdynamiken dabei spielt, dass eben so wenige Fälle zur Anzeige kommen. Erstmal geht's jetzt mit einer Stunde liebe Reporterin Lou Zucker um eine junge Frau, die ihren gewalttätigen Ex-Partner angezeigt hat. Der Fall ist tatsächlich vor Gericht gelandet und Lou, unsere Reporterin, die war bei der Verhandlung teilweise auch mit dabei.
Die junge Frau heißt Maya Weber oder so nenne ich sie hier, weil sie ihren richtigen Namen nicht öffentlich machen möchte. Sie ist 23, Hotelfachfrau und nur mal ganz kurz zur Vorgeschichte. Also sie hat im September 2021 Anzeige gegen ihren Ex-Freund erstattet. Von dem hatte sie sich kurz davor getrennt. Er hatte sie in der Beziehung immer wieder geschlagen, brennende Zigaretten in ihrem Gesicht ausgedrückt, ihr gedroht, wenn sie sich trennt, wird er ihr Säure ins Gesicht kippen, ihr das Leben zur Hölle machen und so weiter.
Und sie hat es dann aber ja trotzdem geschafft, sich zu trennen.
Genau, und dann fing er an, ständig bei ihr auf der Arbeit anzurufen, ihr in ihrem Treppenhaus da rumzulungern, vor ihrem Haus auf und ab zu gehen. Und dann ist sie zur Polizei gegangen. In dem Punkt Nachstellung wurde er später allerdings freigesprochen, weil es scheinbar nicht genug Beweise gab. aber in anderen Punkten wurde er schuldig gesprochen und muss jetzt eine Geldstrafe zahlen. Aber er hat auf jeden Fall eine viel geringere Strafe bekommen, als die Staatsanwaltschaft ursprünglich beantragt hatte. Und die Hauptverhandlung war dann auch erst letzten Juni, also fast 2 Jahre nach der Anklage. Also und wenn du mich fragst, wie das Verfahren war, Maya sagt, sie hat den Glauben an die Justiz verloren.
Ich würde auch sagen, dass mich jetzt eher das Verfahren mehr traumatisiert hat, als das, worüber ich geredet habe.
Mit dem Wissen von jetzt, sagt Maya, sie weiß nicht, ob sie nochmal Anzeige erstatten würde.
Das klingt ja alles schon wirklich, wirklich krass. Hast du Beispiele, was ganz genau oder ganz konkret schlimm war an dem Verfahren?
Das fängt schon an mit der Architektur von so einem Gerichtssaal. Also da saßen 8 Leute in U-Form hinter so einer Balustrade aus so schwerem, dunklem Holz. Der Richter, der Verteidiger und die Staatsanwaltschaft saßen so etwas erhöht auf einer Art Podest. Und in der Mitte dieses Raumes saß Maya, alle Augen auf sie gerichtet, zum Teil wortwörtlich so von oben herab. Mhm. Und 2 Meter entfernt von ihr, auch hinter dieser Balustrade, saß ihr gewalttätiger Ex-Freund.
Und in so einem Setting muss man dann über die eigenen Gewalterfahrungen sprechen. Das stelle ich mir einfach super krass vor und super schwierig.
Ja, genau. Und dann habe ich solche Szenen beobachtet, wie Maya erzählt davon, wie ihr damaliger Freund sie mehrmals nach der Arbeit abgefangen hat, obwohl sie zu der Zeit eigentlich eine Beziehungspause wollte. Und dann dreht sich der Verteidiger langsam zu ihr um, durchbohrt sie mit seinem Blick und sagt, aha, Sie haben sich also 3-mal mit ihm getroffen. Wieso haben Sie das nicht gleich gesagt? Vorhin haben Sie doch gesagt, es war eine Pause. Und dabei konnte Maya ja nichts dafür, dass ihr Freund ihren Wunsch nach Abstand in dem Moment nicht respektiert hat.
Das ist ja auch, also klingt zum einen super verunsichert und zum anderen fast schon so Gaslighting-mäßig.
Ja, und von solchen Situationen hat mir Maya ganz, ganz viele erzählt. Vor allem, das fand ich auch interessant, von den Verhandlungstagen, an denen ich nicht anwesend war und auch keine anderen ZuschauerInnen.
Das erste hat dann der Richter geschrien, also mich angeschrien, weil ich habe halt die Frage vom Anwalt nicht ganz verstanden, habe dann nochmal nachgefragt, habe ich das jetzt richtig verstanden? Und dann fängt auf einmal an, der Richter mich anzuschreien, dass ich keine Gegenfragen stellen soll.
Dann erzählt Maya auch, dass es ganz, ganz viel um sie selbst und um ihre mentale Gesundheit vor der Beziehung ging. Dabei hatte das ja gar nichts mit dem eigentlichen Fall zu tun und das hat sich für Maya auch echt erniedrigend angefühlt.
Hatte Maya denn einfach Pech, dass sie da an einen besonders unangenehmen Verteidiger geraten ist oder ja, ist das im Prinzip wirklich gang und gäbe, so ein Umgang?
Sie hatte bestimmt auch ein bisschen Pech, aber das ist schon ein strukturelles Problem. Also das hat mir auch eine ehemalige Staatsanwältin erklärt. Wir haben ja in Deutschland den Grundsatz, ein Angeklagter gilt als unschuldig, bis seine Schuld bewiesen wurde. Und das ist auch gut so, damit niemand willkürlich inhaftiert wird. Aber Partnerschaftsgewalt zu beweisen, ist meistens gar nicht so leicht. Steht voll oft Aussage gegen Aussage. Und eine Strategie der Verteidigung kann dann eben sein, die betroffene Person so zu verunsichern, bis sie sich irgendwo selbst widerspricht oder sie auf irgendeine andere Weise als unglaubwürdig darzustellen. Und Maya sagt auch selbst, sie hat sich eigentlich die ganze Zeit gefühlt, als sei sie die Angeklagte.
Du hast ja eben gesagt, mit dem Wissen von heute wüsste Maya nicht, ob sie nochmal Anzeige erstatten würde. Würde sie das auch anderen Betroffenen raten?
Nee, so würde sie das jetzt nicht sagen. Am Ende unseres Gesprächs hat sie auch nochmal drüber nachgedacht und war letztendlich schon froh, dass sie sich auf diese Weise gewehrt hat. Auch wenn es echt hart war.
Ich würde es schon raten, also einfach für einen eigenen Selbstwert. Also ich habe auch gemerkt, wenn ich ihn jetzt vielleicht nicht angezeigt hätte und das so offen stehen lassen hätte, dass ich mich sehr scheiße jetzt gefühlt hätte.
Ja.
Und jetzt kann ich mir wenigstens denken, ich habe dafür gekämpft, ich habe alles gegeben. Und würde aber trotzdem sagen, wenn man nicht sich selbst nicht mal stabil genug fühlt,
ja,
dann würde ich es nicht machen.
Ja, und genau da sehe ich das Problem, weil wer fühlt sich schon total stabil, nachdem er oder sie Gewalt erlebt hat? Da muss sich meiner Meinung nach echt was ändern im Justizsystem.
So, jetzt hat Maya Strafanzeige gegen ihren Ex-Partner gestellt. Und damit man dieses Anzeige gegen den Ex erstatten besser versteht, müssen wir ganz kurz einen mini kleinen Jura-Exkurs machen. Ich verspreche euch, dauert nicht lange, aber ist, glaube ich, wichtig, auch um zu verstehen, wie das Justizsystem in Deutschland auch funktioniert. Also, Ascha, die hat ja eben schon gesagt, sie ist Familienrechtsanwältin. Und das Familienrecht, das ist Teil des Zivilrechts in Deutschland. Und das Zivilrecht, das regelt das Verhältnis von Bürgerinnen und Bürgern untereinander. Also im Falle von Familienrecht sind das zum Beispiel Sorgerechts- und Unterhaltsfragen. Und dann gibt's aber auch noch das Strafrecht. Und da geht's um die Bestrafung krimineller Handlungen, wie zum Beispiel Körperverletzung, wie das eben bei Maja und ihrem Ex-Freund der Fall war. Und da erstattet man dann eben Strafanzeige. Und das mit der Strafanzeige, das machen viele der Frauen, die Ascha als Familienrechtsanwältin vertritt, im ersten Schritt aber gar nicht, hat sie mir erzählt. Und dass sie das total oft nicht machen, das hat total unterschiedliche Gründe.
Ich bin ja Familienrechtsanwältin und die Betroffenen, die zu mir ins Büro kommen, die wollen sich in der Regel trennen bzw. Ernährungsverbote erwirken. Das heißt, sie wollen dafür sorgen, dass er sich ihr nicht mehr nähern darf, dass er die Wohnung nicht mehr betreten darf. Sie haben infolge der Trennung eventuell Kindschaftsverfahren, das heißt Umgangs- und Sorgerechtsverfahren mit dem gewalttätigen Ex-Partner. Oder sie möchten sich einfach nur scheiden lassen. Bei den meisten meiner Mandantinnen ist es so, dass sie keine Strafanzeige erstatten. Das sind sicherlich fast 99% der Betroffenen, die bei mir keine Strafanzeige erstatten. Und das liegt daran, dass sie eigentlich nach der Trennung aus dieser Gewaltbeziehung wirklich mit dem Leben, Überleben zu tun haben. Das heißt, sie müssen dafür sorgen, dass ihre Kinder geschützt sind. Sie müssen dafür sorgen, dass sie eventuell irgendwie einen Frauenhausplatz finden, dass sie eine eigene Wohnung beziehen können, dass die Kinder vielleicht Kitas und Schulen wechseln müssen, dass sie selber eventuell den Arbeitsplatz wechseln müssen. Also all diese Themen sind so existenziell, dass ein Strafverfahren, also eine Anzeige, überhaupt nicht vordergründig ist.
Das heißt aber sowas wie tatsächlich Näherungsverbote und so, das passiert alles noch vor einer Strafanzeige im Prinzip.
Das kann vor einer Strafanzeige passieren, aber es muss nicht, es kann auch danach sein. Aber es läuft auf jeden Fall über das familiengerichtliche Verfahren. Diese Gewaltschutzverfahren sind am Familiengericht und da wird eben darüber entschieden, ob er sich ihr noch nähern darf, ob er sie anrufen darf. Also es sind unterschiedliche Formen der Kontaktaufnahme, die verboten werden sollen.
Wie sieht das denn konkret aus? Also ist man dann auch miteinander konfrontiert oder ist man dann quasi separiert voneinander?
Also wenn es in den Gewaltschutzverfahren Anhörungstermine gibt, dann finden die gemeinsam statt. Dann ist es ganz selten so, dass die RichterInnen getrennte Anhörungen erlauben. Und das ist natürlich auch ein Problem für die Betroffenen, weil diese Aufeinandertreffen enorm destabilisierend sind.
Wie kann man sich denn auf so ein potenzielles Aufeinandertreffen vorbereiten, beziehungsweise auf was muss man sich da auch einstellen?
Also viele der Betroffenen, die eben ein Gewaltschutzverfahren durchführen, die nehmen dann zu den Anhörungsterminen Bekannte oder Angehörige mit, um sich einfach ja mental unterstützen zu lassen. Und die dürfen dann nicht mit in den Saal, aber sie sind dann zumindest irgendwie vor dem Saal da. Und dann haben sie in der Regel ja auch eine Anwältin, die auch irgendwie unterstützend da ist. Aber es lässt sich leider nicht vermeiden, dass sie auf den gewalttätigen Ex-Partner treffen. Und das ist für viele Betroffene ein wirklich sehr schwieriger Moment, weil er eben einfach nur durch seine Anwesenheit ihnen Raum nimmt, ihnen die Stimme raubt, sie verstummen lässt.
Also ihr merkt schon, ne? Diese Verfahren, die können einfach extrem kräftezehrend und anstrengend sein. Das haben wir ja eben auch von Maja gehört, ne? Dass sie das Ganze wirklich so mitgenommen hat, dass sie mit dem Wissensstand von jetzt nicht wüsste, ob sie das nochmal durchziehen würde mit der Anzeige, obwohl der Ex-Partner ja am Ende in mehreren Punkten dann auch schuldig gesprochen wurde. Und es macht vielleicht auch nochmal einen Unterschied, ob schon Kinder in der Beziehung sind oder nicht. Da kommen wir gleich auch noch zu. Und ich finde, nach all dem, was wir in dieser Episode schon gehört haben, da kann man schon echt mal den Eindruck bekommen, dass unser Rechtssystem in Deutschland TäterInnen schützt. Und dass es wirklich gefühlt unmöglich ist, die Person, die einem Gewalt antut oder angetan hat, dann auch, ich sag mal in Anführungszeichen, dran zu kriegen. Ich habe Ascha gefragt, was sie dazu sagt. Also, dass unser Rechtssystem eben TäterInnen schützt.
Zu den Strafverfahren kann ich wirklich nicht so viel sagen, aber es ist eben schon so, dass natürlich bei häuslicher Gewalt immer das Problem, dass das Beweise häufig schwierig sind, weil Aussage gegen Aussage steht. Es findet ja nicht im öffentlichen Raum statt, ne? Also, sondern im häuslichen Kontext, hinter geschlossenen Türen. Aber in den familiengerichtlichen Verfahren haben wir definitiv das Problem, dass Betroffene, die gemeinsame Kinder mit dem gewalttätigen Ex-Partner haben, dass die immer wieder damit konfrontiert werden, dass der Ex-Partner sofort wieder Besuchsrechte bekommt und sofort wieder das Kind sehen kann und dabei dann eben der Ex-Partnerin immer wieder über den Weg läuft, diese Umgangskontakte immer wieder dazu nutzt, sie zu bedrohen, sie herabzuwürdigen, ihr Angst zu machen, sie zu destabilisieren und innerhalb dieser Kindschaftsverfahren die Partnerschaftsgewalt überhaupt keine Berücksichtigung findet. Und das ist definitiv ein ganz großes Problem, was wir in der familiengerichtlichen Praxis haben.
Und im Prinzip geht dann die Gewalt ja auch weiter, obwohl man sich vielleicht offiziell getrennt hat, ne?
Ja, die Gerichte gehen davon aus, das ist genau das Problem, dass die Familiengerichte denken, dass die Beteiligten ja nun getrennt sind. Also ist ja jetzt alles gut. Jetzt ist ja die Gewalt vorbei. Und sie sehen aber nicht, dass die Gewalt in der Regel sogar noch massiver wird nach der Trennung, weil der Täter einen so massiven Macht- und Kontrollverlust erlebt durch diese Trennung. Und diese Macht und Kontrolle durch noch mehr Gewalt zurückerlangen möchte. Und das kann er beispielsweise über Umgangsverfahren, über Häufung der Betroffenen mit irgendwelchen familiengerichtlichen Anträgen, über Stalking, über permanente Kontaktaufnahme. Und wenn das Gericht diese Form der Gewalt nach der Trennung nicht ernst nimmt und in den Kindschaftsverfahren nicht berücksichtigt, dann setzt das Gericht und damit auch der Staat die männliche Gewalt mittelbar fort.
Das heißt, du hast aber schon den Eindruck, dass das dann oft auch nicht ernst genommen wird, was Menschen, die von Gewalt betroffen sind, erlebt haben.
Ich glaube, dass es einfach ausgeblendet wird. Dass es dann häufig heißt, naja, das war alles in der Vergangenheit, jetzt schauen wir für das gemeinsame Kind in die Zukunft und finden jetzt eine Lösung für die Zukunft. Aber ohne dieses Aggressionsproblem des Vaters oder Ex-Partners zu benennen und vor allem zu bearbeiten, weil man könnte ja auch Täterarbeit auferlegen oder anordnen, aber auch das wird ja nicht gemacht. Das heißt, man fragt sich, wie sollen wir in die Zukunft schauen, wenn überhaupt nicht die Vergangenheit aufgearbeitet wird?
Das heißt, dass das im Prinzip in so einem luftleeren Raum dann auch betrachtet wird, dass man irgendwie sagt, ja, okay, wir müssen jetzt hier mal einen Cut machen und dann machen wir alle weiter und tun so, als wäre vorher gar nichts passiert.
Ja, es wird häufig einfach wirklich so eine künstliche Trennung vorgenommen. Das, was auf der partnerschaftlichen Ebene passiert ist, betrifft das Kind nicht. Wir schauen jetzt in die Zukunft und stellen so schnell wie möglich Normalität für das Kind wieder her. Das heißt, es soll unbedingt zu beiden Elternteilen gleichmäßigen Kontakt haben oder zumindest überhaupt Kontakt haben. Aber dann fragt man sich, welche Normalität damit gemeint ist. Ist das die Normalität der Gewalt? Das heißt, das Kind, was immer diese Partnerschaftsgewalt miterlebt hat, das wird dann in Zukunft auch weiterhin bei den Umgangsübergaben diese destabilisierte Mutter erleben. Mhm. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf das Kind.
Was wären denn niedrigschwellige vielleicht auch Maßnahmen, die wirklich was verändern können, wo du dich wirklich fragst, so warum haben wir das nicht längst so in Deutschland?
Naja, es gibt ja die Istanbul-Konvention in Deutschland. Das ist ein völkerrechtlicher Vertrag, der vor 5 Jahren hier in Deutschland in Kraft getreten ist. Da sind wahnsinnig tolle, wichtige Maßnahmen drin, die Deutschland eigentlich nur umsetzen müsste. Dann wären wir schon einen großen Schritt weiter. Zum Beispiel steht da drin, dass eben Partnerschaftsgewalt in familiengerichtlichen Verfahren berücksichtigt werden muss, dass Täterarbeit geleistet werden muss, dass es mehr Frauenhausplätze geben muss, dass es generell, dass Kinder und Jugendliche sich mit den Themen Geschlechterrollen und Gewalt und so weiter beschäftigen müssen. Also es gibt da schon echt viele Maßnahmen auf verschiedenen Ebenen, die müssten umgesetzt werden. Ich würde mir tatsächlich besonders wünschen, dass wir uns anschauen, welche Verantwortung der Täter trägt und wie wir ihn, ohne jetzt über strafrechtliche Maßnahmen zu sprechen, also mir geht es gar nicht darum, dass er unbedingt immer härter bestraft werden soll, sondern es geht eigentlich darum zu schauen, was können wir tun, damit dieser Mensch nicht wieder straffällig wird. Also wie kann diese Gesellschaft uns vor der männlichen Gewalt schützen, weil ich nicht glaube, dass wir das über das Strafrecht hinbekommen.
Also die Werkzeuge für eine Verbesserung der Situation, die wären eigentlich längst da. Und zwischendurch, da macht auch mal das BKA einen Aktionstag zur Bekämpfung der Frauenfeindlichkeit im Internet. Am 7. März war das, kurz vorm Internationalen Frauentag. Habt ihr vielleicht auch mitbekommen, da gab es verschiedene Razzien in ganz Deutschland. Aber dass sich da wirklich so richtig viel tut und dass da echt was in Bewegung ist, das Gefühl weiß ich jetzt nicht, ob ich das so habe. Und wenn ihr selbst von Gewalt betroffen seid, dann könnt ihr euch zum Beispiel beim Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen melden. Unter der 116 016, also 116 016, da bekommt ihr anonym und rund um die Uhr Hilfe. Anfang des Jahres war das auch Thema hier bei Eine Stunde Liebe, das Hilfetelefon. Die Episode, die verlinke ich euch in den Shownotes, wenn ihr da nochmal reinhören wollt. Und wir haben bei Deutschlandfunk Nova auch schon über Partnerschaftsgewalt gegen Männer gesprochen. Auch das Gespräch verlinke ich euch in den Shownotes. Danke nochmal an Asha Hedayati für die Infos und Einblicke zu dem Thema. Und wie gesagt, sie hat auch ein Buch über Partnerschaftsgewalt geschrieben. Das heißt »Die stille Gewalt«, wie der Staat Frauen allein lässt. So, und hier gibt's jetzt noch einen ziemlich dollen Themenswitch, nämlich bei Louis im Liebestagebuch. Der hat wirklich monatelang erfolglos in Berlin gedatet. Und dann hat er aber über einen Freund eine richtig tolle Frau kennengelernt. Und es war wirklich einfach super gut zwischen den beiden. Der Haken an der Sache: die Frau, die wohnt hunderte Kilometer entfernt. Und das erste Date, das war in der Mitte zwischen den beiden. Also die haben sich nicht zu Hause getroffen und hatten ein richtig schönes Wochenende. Und jetzt gab's das zweite Date. Wie das gelaufen ist, das erzählt euch Louis jetzt.
Also wir hatten uns ja in der Mitte Deutschlands in einem Hotel das erste Mal getroffen und dann auch wieder verabschiedet sozusagen, sind dann wieder getrennter Wege gegangen nach dem ersten langen Date. Hat aber auch damit geendet, dass wir uns gesagt haben, dass wir die anstehende freie Zeit bestmöglich gemeinsam nutzen wollen. Und lange Rede, kurzer Sinn, ich bin dann zu ihr gefahren und dann da für ungefähr eine Woche geblieben. Genau, und das war auch sozusagen das zweite Treffen, beziehungsweise das zweite Treffen, was ziemlich groß war, was ziemlich lang war, obwohl ich das halt gar nicht so herausstellen wollen würde, weil es sich halt einfach nicht wie so typische Dates anfühlt, wo man halt irgendwie den anderen erstmal wieder sieht im Alltag, sondern wir sind halt durch den Alltag hinweg auch extrem verbunden. Es vergeht kein Tag, an dem wir nicht schreiben und Sprachnachrichten hin und her schicken, rufen uns gegenseitig an, jetzt nicht täglich, aber wenn es halt mal passt. Also es fühlt sich auf jeden Fall nicht weird an, nicht aufdringlich an, nicht wie ein großes Verreisen, selbst wenn ich da jetzt eine Woche hingefahren bin, sondern einfach sehr natürlich, sehr, sehr heimelig. Und so war es dann im Endeffekt auch den Großteil der Zeit. Wir haben sehr viele Unternehmungen gemacht, aber auch darauf geachtet, dass wir nicht allzu viel Input von außen bekommen, sondern auch Zeit für uns haben und auch Zeit für uns als Paar haben. Und da hat sich das dann auch wirklich nochmal so ein bisschen rausdefiniert, rauskristallisiert, wie wir eigentlich zueinander stehen wollen und wie wir eigentlich diese Beziehung, die es ja dann jetzt im Endeffekt auch geworden ist, ja, leben wollen. Also gerade weil eben auch so eine riesige geografische Distanz, sag ich mal, zwischen uns ist, ist es halt auch extrem wertvoll und da waren wir uns auch einig, dass wir jetzt zum Beispiel dann eine komplette Woche miteinander verbringen konnten. Ne? Das hört sich für Nicht-Fernbeziehungen vielleicht ein bisschen trivial an, so, ne? Aber das ist halt ein unglaublich großes Geschenk, wenn man dann wirklich eine ganze Woche beieinander sein kann und beieinander ist. Wir haben auch über uns gesprochen, da gab es im Prinzip so zwei Situationen. Eine war tatsächlich so sehr ineinander gekuschelt auf der Couch, wo wir uns halt wirklich überlegt haben, okay, wie fühlen wir uns miteinander und wie fühlen wir uns mit der Situation? Und da waren wir uns aber einig, dass wir das auf jeden Fall hinbekommen. Eine andere Situation war, da waren wir dann auch draußen und spazieren und da hat sie dann tatsächlich auch so ein bisschen in die Richtung gepusht, dass wir jetzt genau definieren, was wir hier gerade haben und was wir hier gerade anstreben. Und ich war da relativ, wie soll man sagen, also ich war ein bisschen überfordert mit der Situation. Klar, es ist ja sehr schnell auch, ne? Das ist ja innerhalb von weniger als 2 Monaten, ging es dann ja schon um solche Themen. Und andererseits denke ich aber auch, und das kann man ja auch nachhören in meiner Dating-Historie, ist das, glaube ich, genau der Pace, den ich gehen muss. Habe ich dann gesagt, dass ich mich committe und dass wir das auch probieren wollen und habe das für mich auch nochmal so eingeordnet, dass ich aber nicht denke, dass solche Sachen wie, dass man eine komplette Woche für sich miteinander hat, jetzt super oft passieren werden und dass man das dann entsprechend auch nutzen muss und soll. Und interessanterweise war ich dann aber auch derjenige, der im Verlauf dann der Restwoche auch noch ganz andere und weitergehende Fragen gestellt haben. Also zum Beispiel, wenn man sich jetzt dafür entscheidet, zusammenzuziehen, wo, wie, wann, was. Wir sind uns da, glaube ich, schon einig, dass wir da zueinander finden wollen, auch geografisch.
Also mal gucken, wie lange dann überhaupt Fernbeziehungen Thema ist, wenn die beiden in dem Tempo weitermachen. Das erfahrt ihr dann natürlich auch hier, wie es weitergeht. Danke an euch fürs Zuhören. Und wie immer, das wisst ihr, bei Fragen, Rückmeldungen und Themenwünschen schreibt uns sehr gerne an mail@deutschlandfunknova.de. Ich bin Anke van der Weyer. Habt's gut!
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.